Eure Fragen, Mietpreisstopps, Zinsen und Energiestandards. In der letzten Folge einer jeden Staffel stellen uns unsere Hörer, also du und all die anderen, die Fragen, die wir nicht beantwortet haben. Und heute geht es deshalb um Mietpreisregulierung, um die Zukunftsfähigkeit des Standorts Deutschland, die Zinsaufschläge und für alte Gebäude und hier nochmal die Fragen im Einzelnen. Warum gibt es trotz der nachgewiesenen katastrophalen Effekte immer wieder Mietstopps und ähnliches? Was wäre die Marktmiete, wenn es keine Regulierung gäbe? Stichwort Argentinien. Sollte man nicht solche Wohnungen vermieten, die später auch an Eigennutzer verkauft werden können? Wie ist die Wahrnehmung der Zukunftsfähigkeit des Standorts Deutschland? Wie korrelieren Bauzinsen, EZB-Zinsen und Staatsanleihen? Bei Finanzierung gibt es mittlerweile Energiestandardabschläge. Wie entwickelt sich dieser Trend? Wird es möglicherweise in Zukunft Zuschläge für weniger effiziente Gebäude geben? Und in den Hochzeiten waren auch viele ausländische Investoren auf dem deutschen Markt tätig. Wie ist aktuell das Stimmungsbild bei ausländischen Investoren? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr findest du in dieser Episode der 1R Lage. Und jetzt wünsche ich dir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß. Gemeinsam mit den Immobilienfreunden, dem exklusiven Club für Immobilieninvestoren und Unternehmer, präsentieren wir euch die 1A Lage. Das ist der Podcast, um sich wissenschaftlich fundiert und unterhaltsam über neue Trends, ökonomische Einordnungen und Strategien rund um die Immobilienwelt zu informieren. An den Mikrofonen sind eure Volkswirte Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, Projektentwickler aus Hamburg. Das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1A Lage, der Immobilien-Podcast. Und heute ist die 15. Episode der 11. Staffel und deshalb geht es heute um eure Fragen. Ihr habt uns immer wieder Fragen geschickt und die sammeln wir und beantworten sie, wie sie dann gesammelt sozusagen am Ende einer jeden Staffel. Das ist im Übrigen einer der Gründe, weshalb wir überhaupt noch in Staffeln aufnehmen und nicht durchgängig senden, weil wir ja in Wahrheit die ganze Zeit auf Sendung sind. So, und deshalb wollen wir aber trotzdem bei der Beantwortung sehr, sehr wissenschaftlich bleiben. Und dafür brauchen wir ihn und dafür schätzen wir ihn, damit das Ganze auch, wie gesagt, Hand und Fuß hat, was wir hier von uns geben. Unser Professor Dr. Michael Vogtländer für ein Institut der Deutschen Wirtschaft. Moin, lieber Michael.
Hallo, lieber Hauke, grüß dich.
Genau, also heute geht es um viele Fragen, die uns gesendet wurden. Da lassen wir uns gar nicht lange zu fackeln und direkt einsteigen. Es ist ja ein großes Potpourri an unterschiedlichen Themen. Fangen wir mit der ersten Frage an. Warum gibt es trotz nachgewiesenen katastrophalen Effekten immer wieder Mietstopps und ähnliches, beziehungsweise die Forderung danach? Hau mal einen raus, Michael.
Ja, vielleicht zunächst mal die ersten zwei Fragen, die kommen eigentlich von einem sehr, sehr umtriebigen Hörer, der ganz viel zu Mietenstopps und Mietenregulierung gefragt hat. Ein paar Sachen haben wir auch schon mal beantwortet in der einen Folge. Ich weiß gar nicht, vor ein paar Folgen haben wir uns ja auch mit den was passiert, wenn der Mietenstopp, der Berliner Mietendeckel, ganz bundesweit gilt. Die Frage haben wir aufgeworfen und einiges haben wir beantwortet. Das glaube ich noch nicht. Und tatsächlich ist das natürlich eine Frage, warum gibt es sowas immer? Ich meine, man kann auch fragen, warum gibt es immer wieder Krieg? Ne? Krieg ist auch nichts, was uns wirklich weiterbringt als Menschheit, aber es gibt halt trotzdem immer wieder. Und so gibt es natürlich auch politische Maßnahmen, die uns nicht wirklich weiterbringen, aber die so auf den ersten Blick vielleicht auch erfolgsträchtig aussehen. Ich meine, man muss einfach sehen, eine Mietenregulierung, die kostet nichts. Ich kann die sofort umsetzen. Es trifft Vermieter, die vielleicht dann sowieso ein schlechtes Image haben und im ersten Schritt jedenfalls. Ich glaube, das macht sie eben populär. Und die Folgen, dass es eben nicht wirkt, dass es eben problematisch ist, die siehst du eben auch erst nach ein paar Jahren. Und es gibt ja immer wieder auch Herangehensweisen, dass man sagt, ja, wir haben schon verstanden, wenn wir den Neubau stark regulieren, dann drückt das den Neubau, deswegen gehen wir in den Bestand, da passiert nicht so schnell was. Und dann gibt es ja auch immer mal wieder theoretische Abhandlungen, die sagen, okay, wenn ihr jetzt den Mietenstopp macht und gleichzeitig den Neubau so stark intensiviert, dann kann das auch eben durchaus vorteilhaft sein. Aber tatsächlich funktioniert es einfach nicht. Und ich glaube, es ist einfach eine dieser Sachen, die wirklich populistisch sind Und Populismus hat eben den großen Vorteil, dass er einfach ist. Es ist ja schon so, wenn du in einer Talkshow bist, und wir sind ja heute in einer Welt, wo Politik eigentlich immer sich in 30 Sekunden erklären muss. So, und wenn der Protagonist hier sagt, ja, ich will auch was für die Mieter tun und deswegen werde ich jetzt dafür sorgen, dass die Mieten nicht mehr erhöht werden können, dann ist das ein Punkt, dann hast du das leicht erklärt. Und wenn du dann in die Defensive gehst, dann musst du ja schon ausholen, ne? Warum ist ein Mietenstopp nicht gut? Was macht das langfristig mit den Mietern? Was sind Gegenmaßnahmen? Da braucht man schon länger als 30 Sekunden und dann hat man in der politischen Auseinandersetzung schon verloren. Also ich glaube, das ist schon auch ein Grund, warum sich solche einfachen, aber letztlich problematischen Instrumente halten und doch immer wieder aus der Mottenkiste gezogen werden.
Ja, interessant an dieser Stelle ist, dass du sagst, es gibt immer wieder Krieg, macht auch keinen Sinn, und es gibt immer wieder, also die, genau. Wir hatten ja irgendwann mal eine gemeinsame Folge aufgenommen, das war sozusagen auch unsere erste. Es gibt zwei Möglichkeiten, Städte zu zerstören, entweder mit Bomben oder mit Mietpreisstopps, das gilt hier immer noch insofern. Genau, ich muss nichts hinzufügen. Kommen wir zur nächsten Frage. Was wäre die Marktmiete, wenn es keine Regulierung gäbe? Gleicher Zuhörer, der diese Frage gestellt hat, erzähl, was wäre die Marktmiete ohne Regulierung?
Genau, also der Hintergrund ist, dass das hier gefragt wurde. Naja, nehmen wir mal an, wir nehmen alle Regulierungen doch weg, auch von den Bestandsmieten. Auf was würde sich denn so ein Markt einpendeln? Und ich finde das schon schwierig. Ich glaube, da kann man auch keine wirkliche Idee geben, wie hoch dann die Marktmiete tatsächlich aussieht, weil es da auch keine Berechnung gäbe. Es wäre tatsächlich ein Experiment, das man durchführen würde. Spannend ist ja vielleicht mal, aber da sind noch nicht genug Daten vorhanden, mal Argentinien zu beobachten, ne? Was jetzt gerade in Argentinien passiert. Dort geht man jetzt sehr liberal vor. Man schafft die Regulierung auch ab. Es hat aber tatsächlich auch dazu geführt, dass es jetzt dort zum Beispiel schon eine Ausweitung auch des Mietwohnungsangebots gibt. Ja, also das heißt, sind auch wieder Vermieter in den Markt zurückgekehrt, weil es eben die Chance gibt, auch höhere Mieten zu bekommen. Das heißt, mit der Zeit kann da auch durchaus so ein Effekt eintreten. Also wahrscheinlich gäbe es erstmal einen sehr starken Anstieg der Marktmiete quasi, aber dann gäbe es eben auch mehr Wettbewerb und das würde das Ganze etwas nivellieren. Also von daher wäre das schon ein spannendes Experiment, aber man kann ja tatsächlich nicht von vornherein sagen, wie geht das aus? Ja, ich glaube, das ist dann ganz, ganz wichtig. Und die spannende Frage ist ja auch immer, wie viel Bestandsregulierung ist eigentlich wirklich sinnvoll? Ich halte es schon für sinnvoll, dass es da auch eine gewisse Verlässlichkeit gibt, weil natürlich der Vermieter schon ansonsten, ja, bis zu den Umzugskosten auch immer den Mieter da relativ in der Hand hat, was Mietsteigerung angeht. Also da ist eine gewisse Regulierung durchaus sinnvoll und zu rechtfertigen. Aber gerade wenn es um Neuvertragsmieten geht, sollte man den Markt eben machen lassen. Ja, also insofern kann ich hier leider keine konkrete Antwort geben, aber es ist eine spannende Frage und ich glaube, vielleicht können wir in ein paar Jahren genauer sehen, wo ist denn das argentinische Experiment hingegangen, was hat sich da tatsächlich getan, das wird mal ganz spannend.
Genau, zum Thema Argentinien habe ich jüngst auch noch eine E-Mail bekommen, das müssen wir uns auf jeden Fall mal genauer angucken. Es sieht zunächst einmal für das liberale Herz sehr, sehr verlockend aus, frohlockend geradezu, wow, es funktioniert, schaut her. Genau, was denn da denn unten bei rauskommt, wir werden es sehen. Wir werden es verfolgen. Vielleicht machen wir das die nächste Folge auf unserer ewig To-Do-Liste neben dem seriellen Bauen. Nehmen wir jetzt auch irgendwie sozusagen eine Entwicklung von Argentinien mit auf die Liste. Kommen wir zur nächsten Frage. Sollte man nicht solche Wohnungen vermieten, die später an Eigennutzer verkauft werden können? Deren Zahlungsbereitschaft ist doch höher. Oder, meiner Meinung nach, ist es eine implizite Unternehmensstrategie, aber erzähl mal.
Nee, die Frage bezieht sich auf unsere Folge mit den hässlichen Löchern, ja, also den Apartments und den kleinen Apartments. Und hier wurde dann gefragt, naja, der Vorteil ist doch, wenn ich einen Selbstnutzer oder Wohnungen habe, die potenziell an Selbstnutzer verkauft werden können, die haben tendenziell vielleicht mehr Geld zur Verfügung oder sind bereit, für eine Immobilie auch mehr zu bezahlen, würde sich das dann nicht mehr lohnen? Ja, und es ist ja durchaus spannend. Ich glaube, dass es da keinen richtig oder falsch gibt in dem Sinne. Ne? Also der Hörer, der das hier gefragt hat, hat gesagt, er vermietet, glaube ich, immer Doppelhaushälften oder Reihenhäuser. Haben wir auch.
Genau, im Speckgürtel. Im
Genau.
Speckgürtel.
Ist ja durchaus auch interessant, weil eben viele Menschen vielleicht nicht Wohnungen kaufen können im Moment und deswegen die an die auch zu vermieten. Und das könnte auch dauerhaft durchaus ein Problem sein. Also warum nicht? Ich würde es jetzt aber nicht als einzig wahre Strategie definieren, sondern es gibt natürlich auch da Risiken. Wir sehen das ja jetzt gerade, wenn du eben eine Wohnung verkaufen möchtest und vielleicht aufgrund höherer Zinsen jetzt gerade die Selbstnutzer nicht wirklich zahlungsbereit sind oder den Markt verlassen, dann hast du möglicherweise auch ein Problem. Während vielleicht Kapitalanlageimmobilien dann aber noch besser funktionieren. Also es gibt, glaube ich, auch in beiden Fällen Chancen und Risiken. Das muss man einfach sehen. Und was ich eben auch zu bedenken gebe, man sollte es dann auch nicht übertreiben. Es gibt tatsächlich ja einige Investoren, die sagen, nee, ich kaufe was, was ich tendenziell später auch selber bewohnen möchte. Da könnte man oftmals einen Ticken zu groß werden oder vielleicht zu luxuriös werden, weil eben ja die Zahlungsbereitschaft für sehr große Immobilien oder eben für sehr luxuriös ausgestattete Immobilien vielleicht nicht so hoch ist, wie man das erwartet. Also das sollte man, glaube ich, schon berücksichtigen. Aber generell würde ich jetzt weder sagen, dass das eine gute oder eine schlechte Strategie ist. Oder was sagst du, Hauke?
Ja, ist ja immer eine Frage von, wie viel Ahnung habe ich von dem, was ich da an Eigennutzerpotenzial kaufe. Also wenn ich in der Lage bin, so rund um Hamburg rum, dann ist das sicherlich eine gute Idee. Und ich hatte auch den Eindruck, dass bei dem, der uns geschrieben hat, dass das eine solide Idee ist, zu sagen, ich kaufe im Übrigen immer nur im Speckgürtel und dann lasse ich Leute einziehen und hinterher verkaufe ich an die, weil die haben das Objekt dann lieb gewonnen. Das ist ja sowas wie Mietkauf dann, ne?
Ja, im Prinzip schon. Ja.
Genau. Also insofern finde ich das eine total valide Strategie. Aber da muss man halt auch wissen, wie du schon gesagt hast, was der Markt so hergibt.
Ist ja eigentlich das Spannende, dass es so viele Möglichkeiten gibt, ne? So viele Strategien. Also so unterschiedlich wie die Wohnbedürfnisse sind, so unterschiedlich können eben auch die Investmentstrategien sein. Das kann alles passen. Man muss halt für sich die passende Nische finden.
Genau. Aber an dieser Stelle wünsche ich unserem Hörer sehr viel Erfolg mit dieser Strategie. Ich glaube schon, dass das funktioniert. Wie ist deine Wahrnehmung? Das geht an dich, Michael. Auf die Zukunftsfähigkeit des Standortes Deutschland.
Ja, da können wir jetzt natürlich einen ganzen Podcast drüber machen. Da gibt es natürlich vieles zu diskutieren. Ich glaube, im Moment wird der Standort Deutschland vielleicht ein bisschen zu schlecht geredet. Ne? Natürlich haben wir Probleme. Wir können jede Menge Probleme identifizieren, ob das nun die Industrieunternehmen ist, die unter hohen Energiepreisen leiden, ob das nun eben die wahnsinnige Bürokratisierung ist, die wir erleben, vor allen Dingen natürlich auch im Wohnungsbau, ob das die fehlenden öffentlichen Infrastrukturinvestitionen sind. Also es gibt vieles, worüber wir uns zu Recht beklagen können, aber manches geht vielleicht auch ein bisschen verloren. Ich glaube, was für Deutschland gerade aus Immobilienmarktsicht immer noch spricht, ist erstens, der Dienstleistungssektor entwickelt sich wesentlich besser als der Industriesektor und Dienstleistungen machen mittlerweile 70% der Wertschöpfung aus und das sind eben nicht nur Gastronomie und Tourismus, das sind eben auch viele hochqualifizierte Tätigkeiten, hochbezahlte Tätigkeiten, zum Beispiel im IT-Sektor, wirtschaftsnahe Dienstleistungen, Beratung, Kreativität, all das wird da auch abverlangt. Also, und es ist vor allen Dingen in den Städten angesiedelt, ne? Und die Städte sind damit eben auch vom Wachstum her deutlich stärker als etwa Deutschland insgesamt. Und das ist für den Immobilienmarkt natürlich ganz, ganz spannend. Und das Zweite ist, wir haben eben kein wirkliches Arbeitsmarktrisiko im Moment, ja. Natürlich, es verlagern sich manche Unternehmen vielleicht, es werden vielleicht auch Stellen abgebaut, aber wir kommen eigentlich nicht in die Phase steigender Arbeitslosigkeit, weil die Arbeitsnachfrage insgesamt noch relativ groß ist und die Unternehmen eigentlich alle unter dem Thema Fachkräftemangel leiden. Und das bedeutet eben, die Leute haben auch ein relativ sicheres Einkommen. Sie fallen nicht in die Arbeitslosigkeit. Es gibt große Konkurrenz nach wie vor um Arbeitskräfte. Das treibt tendenziell die Löhne und auch das macht es interessant. Also diese zwei Punkte, die finde ich schon mal sehr, sehr wichtig. Arbeitsmarkt, Dienstleistungssektor, die kompensieren vielleicht manches oder machen den Standort gerade für Vermieter vielleicht noch attraktiver, als man das aufgrund der allgemeinen Diskussion im Moment vielleicht wahrnimmt.
Genau, ich glaube, du hast recht. Außerdem sind ja viele Sachen einfach zu handeln. Man müsste ja nur die Energiepreise senken, hätte man auch schon wieder irgendwie ein Aufatmen in der Industrie. Also das wäre ja relativ einfach, weil es ja meistens regulatorische Preise sind. Also insofern, da gibt es ein vergleichsweise einfaches Mittel. Darüber hinaus, und das hat auch unsere Folge vor zwei Folgen, glaube ich, als wir über die Zensusdaten gesprochen haben. In meinem Unternehmen arbeiten wir ja mit Private Equity aus Oslo, also aus Norwegen, und haben immer so die skandinavische Perspektive bei uns im Unternehmen. Und wenn die auf Deutschland schauen, dann sagen die, ihr seid ein so großer Markt, unglaublich, wie viele Menschen dort leben. Also klar, wenn man aus norwegischer Perspektive irgendwie mit 7 Millionen oder, nee, ich glaube, die sind 5,5 insgesamt, wenn man so auf 82, 83 Millionen schaut, dann ist das natürlich heftig. Aber das alleine hat natürlich auch eine Wirtschaftsperspektive. Also alleine, dass hier viele Menschen wohnen, hat eine Wirtschaftsperspektive. Und ganz so runtergerockt, wie wir gerne mal tun, sind wir ja dann auch nicht. Also klar, die Infrastruktur und die Baustellenplanung, so alles klar, Optimierungspunkte, aber ich glaube, du hast recht. So alles in allem brauchen wir Deutschland noch nicht sofort aufgeben. Kommt zur nächsten Frage, die wir bekommen haben. Die geht auch an dich. Wie korrelieren Bauzinsen, EZB-Zinsen und Staatsanleihen? Wie ist deine Prognose zur weiteren Entwicklung? Die Lieblingsfrage, gehen die Zinsen hoch oder runter? Das steckt, glaube ich, dahinter. Insofern hau mal einen raus, Michael. Mach's mal konkret. Also bis Ende des Jahres passiert das, bis Mitte nächsten Jahres das, was du am liebsten magst.
Nee, erstmal der theoretische Teil. Ne? Wie hängt das eigentlich alles miteinander zusammen? Wir sehen ja, dass die EZB jetzt durchaus die Zinsen senkt, Zinsschritte macht. Wir sehen aber auch, dass das nicht unbedingt in den Bauzinsen direkt Niederschlag findet. Vielleicht manchmal versetzt, vielleicht nicht. Im Endeffekt ist es so, dass bei den Bauzinsen sind ja in der Regel langfristige Zinsen. Das heißt über eine 10 Jahre Zinsbindung. Und eine Bank, die für 10 Jahre Geld verleiht, die muss sich sehr genau Gedanken machen, wie entwickelt sich denn die kurzfristigen Zinsen in der Zeit. Also eigentlich ist ein langfristiges Darlehen nichts anderes als eine Kette kurzfristiger Darlehen. Und was die Bank machen muss, ist, sie muss eben schätzen, wie entwickeln sich denn die kurzfristigen Zinsen, damit sie damit eben auch noch Geld verdient. So, und da für die kurzfristigen Zinsen, da hängt es natürlich ganz stark davon ab, was macht die EZB, und das hängt wiederum stark davon ab, was macht die Inflation. Insofern bedeutet eben die Perspektive niedrigerer Zinsen tendenziell auch ein Fallen der langfristigen Finanzierungszinsen. Und insofern ist dann teilweise auch das, was die EZB jetzt gemacht hat, zum Beispiel auch eingepreist. Ja, das heißt, man wusste oder man ist fest davon ausgegangen, die EZB senkt die Zinsen. Also passiert erstmal nichts bei den Baufinanzierungszinsen. Und von daher gibt es da auch keine so große Bewegung. Aber umso näher wir eben der Phase niedrigerer Inflationsraten uns annähern und umso besser die Perspektiven für die Inflation werden, umso stärker fallen dann die Zinsen auch. So, und jetzt der Bezug zur Staatsanleihen. Da haben wir tatsächlich einen engeren Konnex. Das liegt einfach daran, Banken müssen sich refinanzieren, und es gibt sowohl Refinanzierungsprodukte, die auf Immobilienfinanzierung fußen, als auch solche, die auf Staatspapieren fußen. Also die Staatspfandbriefe, die gibt es eben auch, und da gibt es natürlich eine enge Verbindung, weil eben aus Sicht der Investoren Staatspapiere und sehr gut besicherte Immobilienkredite auch vergleichbar sind. Klar, Staatspapiere sind noch ein bisschen sicherer, aber deswegen entwickeln sie sich oftmals Hand in Hand. Und deswegen sind eben die Renditen von Bundesanleihen oftmals ein ganz guter Proxy dafür, wie entwickelt sich denn das Immobilienfinanzierungsgeschäft. Aber es gibt natürlich einzelne Risiken und Ähnliches, die man dann auch mit einpreisen muss. So, und jetzt die eigentlich wichtige Frage aus deiner Sicht, wie geht das Ganze jetzt weiter? Ich glaube schon, dass mittelfristig die Zinsen fallen. Wir bewegen uns auf diese Phase niedrigerer Inflationsraten zu. Wir kommen wieder in so eine Normalisierung, und ich glaube schon, dass wir mittelfristig dann auch wieder eine 2 vorm Komma sehen bei der 10-jährigen Zinsbindung. Aber es gibt eben ein Auf und Ab, und dieses Auf und Ab kann sich zum Beispiel dadurch ergeben, dass sich die Lage vielleicht im Nahen Osten, dass sie sich noch verschlimmert, dass wir vielleicht an anderen Stellen sehr ungünstige Entwicklungen haben. Das kann wieder Inflation und Energiepreise treiben, außerdem die Risikoprämien treiben. Deswegen ist so eine kurzfristige Prognose immer schwierig. Ich würde mal sagen, bis Ende des Jahres entwickeln sich die Zinsen leicht nach unten, 2025. Am Ende des Jahres, vielleicht sehen wir dann sogar schon die 2 vorm Komma. Also wie gesagt, die Perspektiven durchaus positiv.
Genau, und natürlich werden wir auch zu diesem Thema wieder eine Folge machen, wenn es da denn irgendwelche Bewegungen gibt. Sind inzwischen so lange dabei, wir bleiben noch einen Moment und wir werden auch diese Entwicklung begleiten. Nächste Frage. Bei den Finanzierungen gibt es mittlerweile Energiestandardabschläge, wird sich dieser Trend verstärken? Was glaubst du, Michael? Ich persönlich glaube, wenn diese unsinnige Regulierung da mal ein bisschen Einhalt geboten wird, die sehr unsinnigen Regulierung, dann wird auch das ein bisschen besser. Aber solange das so bleibt, wie es ist, wird's schlimmer, oder? Was sagst du?
Ja, interessanterweise, meine Bank hat mich vor kurzem angeschrieben und hat gefragt, haben Sie nicht einen Energieausweis für Ihr Gebäude? Wir würden das gerne mal ins System einspielen. Der Hintergrund ist einfach, dass die Banken ja auch eine sogenannte Green Asset Ratio haben. Ja, also das heißt, sie werden regulatorisch angehalten, möglichst auch grüne Assets zu halten. Während im Umkehrschluss braune Assets, und das sind eben Immobilien mit schlechter Energieeffizienz, dann auch nicht mehr so erwünscht sind. Und danach richtet sich dann eben auch eine Eigenkapitalvorgabe. Das heißt, ich muss weniger Eigenkapital haben, wenn ich grüne Assets habe, und mehr, wenn ich braune Assets habe. Und insofern gibt die Bank das natürlich, diese Steuerung, die sie bekommt, auch an ihre Kunden weiter. Und insofern ist es, glaube ich, ganz klar, dass in Zukunft Gebäude, die eine schlechte Energieeffizienzklasse haben, mit höheren Finanzierungskosten finanziert werden müssen, als eben solche, die A oder A plus sind, wo es dann vielleicht einen Vorteil gibt. Das wird sich tendenziell fortsetzen. Wir können jetzt lange darüber diskutieren, vielleicht machen wir das irgendwann auch nochmal, ob das sinnvoll ist oder nicht. Mein Problem damit ist vor allen Dingen, dass damit ja auch Investoren bestraft werden, die aus so einem Brown Asset vielleicht ein Green Asset machen wollen, also sprich, die sanieren wollen. Die müssen aber erstmal zu teuren Konditionen einkaufen, werden da bestraft. Also das macht eigentlich keinen so großen Sinn. Und es führt ja auch dazu, dass ja nicht nur die Banken diese Finanzierung haben, sondern eben auch institutionelle Investoren nachweisen müssen, wie viel Green und wie viel Brown haben sie denn, und dann eben auch von vornherein sagen, naja, dann gehe ich erst gar nicht den Weg, so ein altes Gebäude zu kaufen und zu sanieren, obwohl das ja total sinnvoll wäre. Also die Regulierung treibt hier Stilblüten. Wir hatten es ja letztens über die Steuern und die Stilblüten. In der Regulierung haben wir die definitiv auch. Also das ist eine davon.
Genau, wir hatten das irgendwann mal, da waren wir in Frankfurt sogar auf der Bühne bei den Instis. Da ging es um die Frage, in welche Assetklassen die eigentlich überhaupt noch einsteigen können. Und da war nämlich genau das Thema eins der Hauptthemen. Kann ich denn überhaupt noch in alte reingehen, um sie zu sanieren, bei den regulatorischen Implikationen, die das hat, mit einem Änderungsbauantrag, den ich stellen muss, mit den gestiegenen Baukosten und so weiter? Oder gehe ich nicht nur noch in die ganz neuen, neuen Projekte, schreiben wir die Bestände also ab? Das steckt hier dahinter als Fragestellung. Ja, ich finde, es ist ein gutes Beispiel für schlechte Wirkung von Storytelling. Jetzt muss also eine Bank selber auch schon die Green Ratio nachweisen, und das kaskadiert dann so durch. Das heißt, die Ähnlichkeit zum Ablasshandel hier wird immer größer. In diesem Sinne. Gehen wir mal weiter, kommen wir zur nächsten Frage. In den Hochzeiten wurde auch ein bedeutender Anteil an Nachfrage von ausländischen Investoren verursacht, also Hochzeiten des Immobilienbooms. Was ist das aktuelle Stimmungsbild bei den ausländischen Investoren? Das ist auch die abschließende Frage. Vielleicht zeichnen die nochmal einen ganz anderen Blick auf Deutschland, als wir das vorhin getan haben. Michael, hast du ein Anhaltsbild oder einen Anhaltspunkt, wie die Stimmung bei den ausländischen Instis ist oder Investoren?
Also ich würde sagen, da gibt's so ein gemischtes Bild, ne? Je nachdem, was. Also ich habe da jetzt keinen persönlichen Bezug zu, jetzt keine Umfrage gemacht, aber es gibt, glaube ich, schon ein paar, die sich da genau angucken, die sich vielleicht auch munitionieren und sagen, naja, ich will jetzt bald auch wieder einsteigen. Andere, die da vielleicht etwas vorsichtiger sind, die vielleicht auch sagen, naja, gibt vielleicht auch jetzt attraktivere Märkte. Ich meine, generell muss man sagen, USA zum Beispiel, Immobilienmarkt USA, ist für viele Investoren auch sehr, sehr spannend, ja, weil du hast weniger Mietregulierung, du hast ein sehr starkes Wirtschaftswachstum, einen starken Anstieg auch von Mietwohnungen. Also das ist für viele ein spannender Markt. Asien ist für viele auch ein spannender Markt, weil es auch stetig und stärker wachsende Volkswirtschaften sind. Also von von daher gibt es da durchaus auch Konkurrenz um das internationale Kapital, aber es gibt durchaus auch einige, die sagen, das ist durchaus interessant, gerade wenn die Zinsen jetzt weiter fallen und die Mieten so stark steigen, kann das eben auch spannend sein, dort zu investieren in Deutschland oder in anderen europäischen Ländern. Ich würde aber generell davon ausgehen, dass wir in Zukunft nicht mehr so viele internationale Investoren sehen, wie das der Fall war in diesen Hochzeiten. Da war einfach eine besondere Marktsituation in den 10er Jahren. Ja, also diese Kombination aus, die Preise sind noch nicht so richtig stark gestiegen, die Zinsen aber stark gefallen. Du konntest mit dem ersten Euro an Geld machen, damit schnell einen Hebel realisieren. Teilweise ja auch vorher noch günstig von Kommunen oder von Unternehmen Immobilien kaufen. Also das waren schon besondere Marktbedingungen, die dann eben auch findige ausländische Investoren angelockt haben. Auch in anderen Ländern stellt man das fest, dass sehr viele da in den Markt gegangen sind. Aber ich glaube, das normalisiert sich in dem Sinne, dass es jetzt eher so um die Portfoliomischung geht, ja, dass viele institutionelle Investoren, auch ausländische institutionelle Investoren sagen, ja, ein Anteil Wohnen, Anteil Immobilien macht Sinn, aber ich investiere eben auch in anderes, KI oder was auch immer, und von daher ist Immobilien eine Beimischung. Da wird das, glaube ich, eher in die Richtung gehen. Und ja, von daher denke ich mal, dass der Anteil der ausländischen Investoren eher sich wieder verkleinert im Verhältnis zu den 2010er Jahren, aber etwas ansteigen wird gegenüber der aktuellen Lage.
Okay. Und dem möchte ich hinzustellen, dass natürlich auch für einen Investor, gerade wenn er dann einen Sitz im Ausland hat, natürlich die politische Stabilität eine große Rolle spielt. Und in der politischen Stabilität haben wir natürlich gerade was das Regulatorische angeht, von den Grünen in den letzten, ich sag mal, 18 Monaten den einen oder anderen Nackenschlag kassiert, so mit irgendwelchen Notwendigkeiten zur Sanierung, und wir haben die Heizungsdiskussion gehabt und so. Das sind natürlich Dinge, die auch im Ausland wahrgenommen werden, die dann nicht unbedingt dazu führen, dass man sagt, so ja, wir wissen genau, worauf wir uns einlassen, da können wir ganz in Ruhe jetzt mal ein paar Jahre unser Kapital parken, sondern muss man genau hinschauen, und das ist dann eher was für die aktiven Investoren und nicht so sehr für diejenigen, die einfach nur irgendwo mal ein paar Millionen rüberschieben, in Anführungsstrichen. Insofern glaube ich, ist das ein weiterer Hemmschuh, das ist aber meine persönliche Meinung. Genau, dann haben wir sie auch durch. Ich habe noch eine kleine Geschichte zum Schluss, weil ich immer wieder gefragt wurde, was machst du eigentlich? Ich entwickle im Moment eine Unternehmung, die heißt Padelon. Padelon finden die auch im Internet. Wir machen Padeltennis. Wir sind auch im Moment sogar der größte in Deutschland. Das wollen wir auch bleiben. Und für den Fall, dass dich das interessiert, findest du alles Mögliche auf der Website von Padelon. Darüber hinaus suche ich natürlich immer wieder Möglichkeiten, Hallen und Lagerhallen und Industriehallen oder Tennishallen zu mieten. Insofern, wenn du die Möglichkeit hast, mir so etwas zur Verfügung zu stellen, dann schreib mich bitte gerne an. Genau, ansonsten habe ich natürlich nach wie vor meine Entwicklungsfirma, die auch Padelon entwickelt. Insofern alles beim Alten, aber im Moment sehr Padeltennis-lastig. Das wird uns wahrscheinlich noch ein paar Jahre begleiten. Gut, das war's zum Schluss. Hast du noch was Neues, Michael? Bist du jetzt auch in die Industrie?
Siehst du, du hast dein Portfolio auch schon umgeswitcht, ne? Nicht mehr Immobilien, sondern Padelon.
Ja, wobei regulatorisch ist das schon ein sehr klassisches Immobilienthema, weil wir natürlich genau wie in diesen ganzen Immobilienentwicklungen immer rund um das Thema Genehmigung unterwegs sind. Insofern, auch wenn das jetzt konzeptionell ein bisschen was anderes ist, ist es schon am Ende ein Immobilienthema, wie immer. Insofern, ich danke dir da draußen fürs Interesse. Die nächste Folge, wo es um deine Fragen geht, die ist jetzt wieder 14 Episoden entfernt. Nächste Woche geht's also weiter mit der ersten Episode der 12. Staffel. Kannst du dir das vorstellen? 12 Staffeln, Hut ab, alle Achtung. Insofern schreibt uns gerne fleißig weiter. Die E-Mail-Adresse, wie gesagt, unten in den Shownotes. Ich danke dir, Michael, für das ganze Fachwissen, das du uns wie immer in sehr eloquenter Art dargestellt und nahegebracht hast. Und ich freue mich auf euch das nächste Mal. Bis dahin alles Liebe, alles Gute und tschüss.
Tschüss zusammen.
Du bist Immobilieninvestor oder Unternehmer und suchst nach einem hochkarätigen Netzwerk, um dich mit Gleichgesinnten auszutauschen? Dann sind die Immobilienfreunde genau das richtige Format für dich. Informiere dich noch heute über eine Mitgliedschaft in dem exklusiven Immobilienclub auf www.immobilien-freunde.de. Sämtliche weiterführenden Links findest du auch unten in den Shownotes, genau wie Kontaktmöglichkeiten sowohl zu unserem Kooperationspartner, den Immobilienfreunden, als auch zum Team der 1A-Lage.